Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Willkommen an alle Kackifizierten da draußen. Schön, dass ihr bei uns seid an unserem Denkertisch im Kacki-Podcast-Studio in Hamburg. Ich begrüße mit mir am Tisch den Tobi.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und Richard.
Hallo.
Mein Name ist Fred und das ist unser Format Shit-Menge. Denn es trudeln bei uns jede Woche viele, viele, viele Hörermails rein. Und E-Mails und Briefe und Kommentare unter Posts und manche davon sind, wie soll ich das nennen, aufsatzesk.
Lesenswert.
Lesenswert und aufsatzesk. Genau, Shitmenge, unser Format, das alle paar Monate kommt, wo wir uns ein bisschen Zeit nehmen, um auch mal längere Hörermails vorzulesen. Also große Feedbackrunde heute.
Yeah.
Genau, schreibt uns übers Kontaktformular auf kackundsach.de, wenn irgendwas ist zu unseren Folgen. Da kommen die meisten dieser Zuschriften heute auch her. Und ich muss mich schon mal vorher entschuldigen, wir haben gerade eine langanhaltende Baustelle im Haus. Falls es mit Gebore losgeht während der Folge, übernehmen wir keine Haftung.
So, sonst rennen wir rüber und hau den in die Fresse.
Ja, genau.
Das macht Tobi dann. Dafür bin ich heute zu bequem.
Falls es irgendwann eine kurze Pause gibt und Tobi wütend zurückkommt, wisst ihr, was passiert ist.
So, dann habe ich gegen den Typ mit dem Schlagbohrer verloren.
Genau, wenn er wieder nach Blut klingt.
Ja, Leute, wollen wir reinstarten mit der ersten?
Ja, und los geht's.
Und zwar erinnert ihr euch noch an unsere Inception-Folge?
Klar.
Und die Napunzel, das ist eine aktive und super treue Hörerin von uns, die hat uns auch mal so kleine Labello-Schoner in Penisform gehäkelt.
Ach, die Dinger.
Voll ja. Geil. Und die Napunzel hatte uns damals zu Inception geschrieben, dass sie schlafwandelt und dass das bei ihr gefährlich werden kann, weil man halt irgendwie Fenster aufmacht oder in Treppenhäuser reingeht oder so. Und sie meinte, dass sie da gemeinsam mit ihrem Schlaftherapeuten einen Schlüssel eingebaut hat in ihren Verstand.
Das Ding, stimmt, das wollten wir ja mal aufklären.
Ja, und da hatten wir so ein bisschen gerätselt, wie das funktioniert und was da los ist und so. Und die Napunzel hat uns eine lange und auch persönliche Mail geschrieben und ich habe auch nochmal gegengecheckt, ob wir die auch vorlesen dürfen und das dürfen wir. Und jetzt kommen die Infos endlich. Sie schreibt, hallo ihr Kackis, zu meinem Schlüssel im Schlaf. Ich hole dafür etwas aus dem Gedächtnisprotokoll. Beim Schlafwandeln schläft das Bewusstsein und das Unterbewusstsein ist aber wach. Ich stütze mich hier auf die Aussagen von vor 17 Jahren meines Schlaftherapeuten. Normalerweise koppelt, in Anführungszeichen, koppelt das Hirn den Körper ab, bevor er in den Traum übergeht. Dieses typische Zucken beim Einschlafen. Das macht es halt bei Schlafwandlern nicht komplett. Also läuft es darauf hinaus, dass du dir ewig einreden musst, und zwar ganz bewusst, während du wach bist, was du auf gar keinen Fall tun sollst und welches Werkzeug du dir notfalls als Schranke in den Traum einbaust, damit du merkst, dass etwas nicht stimmt.
Klingt anstrengend.
Bei mir ist das tatsächlich ein großer antiker Schlüssel als Bild, den ich mir im wachen Zustand vorgestellt habe, jedes Mal, wenn ich eine Türklinke umfasse. Die Drehbewegung, um ein Fenster zu öffnen, klappt hierbei relativ gut, aber mit den Türklinken hat das nicht immer gut geklappt. Also habe ich einfach immer ein paar Schlüssel zu viel an meinem Schlüsselbund, damit er ein bestimmtes Gewicht hat, und diesen habe ich von innen in meiner Tür stecken und auch von innen abgeschlossen. Also sie hat real ihr Zimmer immer von innen abgeschlossen, damit sie am Schlüssel drehen muss.
Wenn sie das dreht, dann kommt ihr das ins Gedächtnis, dass sie an diesen Schlüssel denken soll, und dann merkt sie selber, sie schlafwandelt oder wird dann wach?
Sie schreibt weiter, nehme ich den Schlüssel also im Schlaf in die Hand, um aufzuschließen, dann kommt mein Totem, in Anführungszeichen, der große antike Schlüssel, der einfach sehr unhandlich ist, und ich wache entweder auf oder ich drehe mich um und gehe wieder ins Bett.
Ach geil.
Hilft natürlich nicht, wenn jemand vergisst abzuschließen, dann kann es immer noch passieren, dass ich die Türe öffne, ist aber bisher nicht mehr vorgekommen.
Alter, wie machst du das im Urlaub oder so, ey?
So habe ich mir auch ganz bewusst den Snackschrank verboten, sonst wäre ich jetzt mit sehr viel Kuschelfläche gesegnet.
Den aufmachst und dann halt wirklich am Fressen bist.
Richtig weghauen,
geil. Das ist ja total, also die Erklärung ist so irgendwie am Ende dann so einfach, ne?
Ja, ja, also sie klingt einfach.
Aber ich glaube, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, als du das gerade vorgelesen hast, wie kommt man auf sowas? Halt auch so aus therapeutischer Sicht zu sagen, stell dir buchstäblich ein Totem, in dem Fall einen Schlüssel halt irgendwie vor, mit dem eine Alltagsbewegung irgendwie das Unterbewusstsein reaktiviert wird, weil du dir vorm Schlafengehen das noch vorgestellt hast. Ich find's total abgefahren.
Ja, aber ich finde das gerade mit dem Schlüssel ist eine ganz geile Idee, weil ich sag mal, die Bewegung, also die motorische Handlung, die dahinter steckt, ne, die dann dein Bewusstsein irgendwie reaktivieren soll, super simpel ist, eine Drehung.
Ja.
So,
ja.
Ne, weil super viele Dinge, wie zum Beispiel Türen, Fenster und so, ne, haben wir ja in dem Beispiel auch drin, erfordern halt eine Drehung.
Mhm.
Und das ist echt clever. Ich weiß nicht, ob das zum Beispiel auch mit Wegen, mit Gängen, mit zu schweren Schuhen funktioniert oder so.
Ich dachte gerade
an, dass man sich so Gewichte an die Fußknöchel zum Beispiel macht. Die gibt's ja so Dinger zum Training, dass du dir die vom Einpennen praktisch anziehst und dann im Wachzustand dir als Totem zu schwere Schuhe vorstellst, dass du merkst, dass du läufst.
Ist auch schön.
Sowas.
Ja.
Auch nicht zum Beispiel, schlecht. Ne? Da könnte ich mir nur vorstellen, das könnte vielleicht auch nach hinten losgehen, weil sie schläft ja nicht mit dem Schlüssel in der Hand ein und wenn du aber mit den Gewichten am Fuß einpennst, dass der Körper sich irgendwann dran gewöhnt, deine Füße sind so schwer.
Stimmt,
weißt du?
Das kann sein. Ja.
Woran ich gerade noch gedacht hätte, wäre vielleicht ein Lichtschalter, dass wenn du den abends, aber das kommt wahrscheinlich.
Den brauchst du als Schlafwandler ja nicht.
Ja, das kommt ja auf den Schlafwandler an. Kann ja auch sein, dass ein Schlafwandler das Licht anmacht, dass du den halt, wenn du das Licht ausmachst, das klebst, dass wenn du versuchst, als Schlafwandler den wieder anzumachen, es nicht geht. Es lässt sich nicht kippen. Dann weißt du, keine Ahnung, aber ich glaube, das ist von Schlafwandler zu Schlafwandler unterschiedlich, schätze ich mal.
Es kommt ein bisschen darauf an, wahrscheinlich, was die machen, während die
pennen. Ja, ganz genau.
Also wenn sie jetzt zum Beispiel dazu neigt, Türen zu öffnen und Fenster zu öffnen, ist das ja vielleicht was anderes als, keine Ahnung, akrobatische Kunststücke zu machen.
Genau, ja. Mein Schlüssel ist das Jonglieren. Jedes Mal, wenn ich schlafwandle, fange ich an,
zu jonglieren,
Kunststücke zu machen.
Okay,
deswegen habe ich immer drei Sandsäcke bei mir zu Hause, die sind unterschiedlich schwer. Und immer, wenn es losgeht,
wenn ich das von der Rapunzel jetzt richtig verstanden habe, ne, also die hat sich therapeutisch begleitet, hat die sich einen schweren, extra schweren Schlüsselbund oder Schlüssel visualisiert und den mit dieser realen Drehbewegung verknüpft.
Mhm.
Und wenn sie jetzt im Schlafwandelzustand an die Tür geht und versucht, die aufzuschließen, merkt ihr Verstand während dem realen Schlüsseldrehen plötzlich, dass das total schwer ist, weil sie das mit diesem schweren Schlüssel verknüpft ist und das führt dazu, dass sie wieder umdreht.
Oder was? Das,
oder was? Das,
das klingt so abgespaced. Weißt du, so Amateure wie wir stellen sich sowas total kompliziert vor. Wie macht man das? Wie implementiert man da so ein Totem wie bei Inception? Wie läuft das? Und in der Realität ist es dann so, wie soll ich sagen, so in Anführungszeichen einfach.
Einfach, aber nicht leicht.
Also in Anführungszeichen einfach, so simpel, dass du dir einfach nur ein Objekt suchst, das passt und das ganz, ganz, ganz stark visualisierst.
Ja. Ich meine, das ist ja auch, es gibt ja diese ganzen Tipps immer kurz bevor du schlafen gehst, wie zum Beispiel Fernseher auslassen, kein Handy mehr, also dieses generell blaues Licht ja vermeiden, ne? Oder bei gedimmtem Licht oder im dunklen Raum dann halt irgendwie gucken oder noch ein Buch lesen, irgendwas, was die Augen halt auch entspannt und langsam ermüdet und solche Sachen. Und ich weiß noch, aus meiner Zeit im Schlaflabor, da war immer dieses, kurz bevor du ins Bett gehst, dir selber nochmal, so 2 Minuten vorher, dir einfach sagen, jetzt gehst du schlafen. Du gehst jetzt schlafen und sobald du im Bett liegst, ist so Befehl ans Hirn, schlafen. Nicht einfach dieses, ich kann nicht einpennen, sondern wirklich schlafen. Entspann dich, entspann deinen Kiefer, entspann deinen Körper, fühl ein bisschen die Matratze und die Decke und das alles und bapp, bist du weg.
Zu meiner Zeit im Schlaflabor, das klingt so, als hättest du da ein halbes Jahr gepennt, ey.
Nee, 6 Wochen.
Wie am Stück?
Nee, ich durfte natürlich tagsüber nach Hause, aber sind 6 Wochen untersucht worden. Das war, als ich bin ja mit 17 von zu Hause ausgezogen, hatte unfassbare Schlafschwierigkeiten.
Ja.
Am Anfang so richtig mit Sekundenschlaf, dann später und solche Nummern. Und da war ich im Schlaflabor und da ging es einfach nur darum, mir im Prinzip, das war stressinitiiert, mir im Prinzip klarzumachen, wenn mein Körper ruht, dass er dann ruht. Und das kann ich mittlerweile so gut, dass ich auch diese 20 Minuten Powernaps und sowas, ich krieg das hin. Ich kann mich irgendwo hinlegen, Augen zu machen, wenn ich sage, ich schlafe jetzt, dann bin ich weg.
Krass, kann ich null. Dina Punzel hat auch noch ein paar interessante Sachen rund ums Schlafwandeln geschrieben. Sie schreibt, ja, es stimmt, weckt bitte keine Schlafwandler. Je nachdem, was dieser macht, erschrickt er nämlich heftig. Man stelle sich vor, gerade bist du noch im Bett und plötzlich bist du wo ganz anders. Das kann das Hirn häufig nicht so schnell verarbeiten.
Oh ja.
Ja. Auch bei Kindern wichtig, jedes Kind schlafwandelt wohl mehr oder weniger, das ist völlig normal, verwächst sich in der Pubertät für gewöhnlich spätestens, sprecht normal mit ihnen und schickt sie zurück ins Bett oder begleitet sie dahin. Komisch, ich habe meine Schlafwandler immer so wild rüttelnd aufgeweckt.
Puff, Small. Ja, eine Backpfeife nach der anderen, ja, bis es wach ist.
Was machst du mal zum Schlafzimmer? Zurück ins Bett.
Was, ja, machst du mal so zum Schlafzimmer? So in Stories oder Cartoons oder so heißt es ja immer, dass man Schlafwandler nicht wecken darf, weil sonst was Schlimmes passiert. Ja. Das ist ja so ein Motiv in so alten Cartoons, dass man den Schlafwandler nicht wecken darf und deswegen muss man bei dem einfach unterstützen bei dem, was er tut. Also er will übers Dach laufen, da muss Mickey Maus ihm ganz schnell so ein Holzbrett hinlegen, damit der Schlafwandler nicht irgendwo runterstürzt, weil du darfst ihn nicht aufwecken.
Anstatt ihn einfach an den Schultern zu nehmen und einmal umzudrehen, weißt du, dass er in die andere Richtung läuft. Aber okay.
Ja. Nampunzel schreibt weiter, meine Mom hat mir die Geschichte erzählt, dass ich als kleines Kind im Schlafanzug und Straßenschuhen zur Tür raus wollte, weil ich ja jetzt zum Kindergarten müsse. Meine Mom hat dann festgestellt, dass ich nicht wach bin und mich zurück ins Bett gebracht, wo ich dann meine Freunde aus dem Kindergarten begrüßt habe, ehe ich dann wieder normal geschlafen habe.
Das ist aber schon ein bisschen sweet.
Ja, ist schon niedlich, ja, auf jeden Fall. Aber gut, was sollst du denn machen, ne? wenn du das jetzt halt wirklich hast, dass jemand schlafwandelt, irgendwie durch die Bude geht, kannst du nicht sagen, oh mein Gott, was tust du? Oder plötzlich erschreckt er sich, sondern wirklich, geh mal hier ins Bett, komm. Ne? Genau. Wir gehen uns deine Freunde suchen. Ne? Ja. Komm, guck mal, da unter der Decke sind die. Ja.
Und da bist du jetzt im Kindergarten.
Ja. Kleiner Tipp, Schlafwandler können im Schlaf oft einfachste Rechenaufgaben nicht lösen, da sie dafür das Bewusstsein brauchen, ebenso fürs Lügen. Wecker-Apps für Schlafwandler, ich habe die ein oder andere schon getestet, hören erst auf zu klingeln, wenn eine Rechenaufgabe gelöst wurde. Oh, klappt wirklich gut und man muss wach genug sein, um zu rechnen. Nervt, ist aber okay. Auch wichtig, sagt das eurem Anästhesisten, wenn ihr im Schlaf sprecht oder Schlafwandler seid, dann weiß er, warum es bei euch länger dauert, ehe ihr weg seid.
Ah.
Ach krass, das funktioniert auch bei Anästhesie.
Witzig.
Oder beziehungsweise funktioniert nicht bei Anästhesie, diese Kopplung.
Ja.
Das ist ja witzig.
Hätte ich jetzt eigentlich auch gedacht, dass die dich dann, ich meine, ich war noch nie unter Vollnarkose oder sowas, ja, aber dass die, ich hätte immer gedacht, wenn du das halt kriegst, dann bist du wirklich weg.
Ja, so, ich glaub,
das ist ein chemischer Prozess und dann abschalten. Ja. So, ne? Okay, interessant. Ach, interessant, unser Hirn ist echt weird, ey.
Vor allem hat Anästhesie dann mehr mit Schlaf zu tun, als ich dachte. Wird man wirklich in einen Schlafzustand dann versetzt?
Christopher Turk hat eine halbe Operation mit
Hypnose, aber nicht mit Schlaf. Ja,
genau. Und gekauft hat den Artikel das 50% Magazin.
Napunzel schreibt auch, dass man diese Nummer mit dem Totem nach einem Umzug nochmal neu machen muss, weil so die ganze Haptik der Türen und so und auch die Räumlichkeit wichtig ist.
Ah, das erklärt meine Frage zum Thema Urlaub.
Und sie schreibt auch, wenn jemand mit im Bett liegt, egal ob jetzt Partner oder Haustier, sinkt die Wahrscheinlichkeit des Schlafwandelns tatsächlich. Sie schreibt, ich schätze mal, dass ich dann Gründe dafür habe, im Bett zu bleiben, aber sie weiß es auch nicht so richtig.
Ja, oder halt, wenn er das mitkriegt, greift dich im Hosenbund und zieht dich wieder
ins Bett. Der Hund, genau, der Hund zieht dich zurück ins Bett. Und sie hat alle möglichen Sachen wohl im Schlafwandeln schon gemacht, auch kochen. Danach musste sie aber putzen, weil sie relativ unsauber gearbeitet hat.
Aber konnte man es essen? Das ist die große
Frage. Das hat sie leider nicht geschrieben.
Das wollte ich gerade fragen, so, wenn er halt irgendwie im Schlafwandeln so... Scheißegal, wie die Küche aussieht. Wenn es geile Waffeln werden, dann...
So ein bisschen wie bei Tuna of Man mit dem Blackout-Chili.
Ganz genau.
So, schmeckt arschgeil. Die Küche sieht zwar aus, als wäre sie explodiert, aber schmeckt geil.
Jetzt weißt du, wie ich koche.
Ja.
Und Napunzel schreibt zum Schluss auch, nein, Schlafwandeln ist nicht erholsam oder praktisch. Körper und Geist sind überaktiv und es kommt zu Dauererschöpfungszuständen und einem erhöhten Cortisolspiegel, was sich negativ auswirken kann. Klar könnte man sich denken, geilo, ich schlafe ein und die Wohnung ist gesaugt, wenn ich aufwache. Aber so ist das leider nicht. Wäre zu schön.
Haben sie ja bei Rick und Morty mal getestet mit den Night People und den Day People. So, you gotta
rinse the dishes. Oh ja, geil.
Also da immer ihr Unterbewusstsein so koppeln, dass die in der Nacht alles machen, was sie dann tagsüber nicht gemacht
haben. Oh ja, Mann, wo es dann einen
Aufstand. Ein geiles Sixpack kriegt, weil er die ganze Nacht über Crunches macht.
Ja. Wo es dann einen Aufstand der Schlafwandelpersönlichkeit gegen die Wachpersönlichkeit gibt. Arschgeile Idee.
Ja, wo sie dann feststellen, dass das alles irgendwie nicht funktioniert, weil die Nachtmenschen es nicht geschissen kriegen, ihre Rechnungen zu bezahlen.
Sich selbst versklaven. Ja, witzig. Ja, klingt auch ein bisschen so wie das, was viele von uns beim normalen Arbeiten tun. Ja. Schön. Ja, vielen Dank, Napunzel. Sie erklärt sich auch bereit, weitere Fragen zu beantworten.
War das Essen lecker?
Scheiße, dass wir jetzt schon so viel über Schlafwandeln wissen. Was ist, wenn wir irgendwann mal eine Folge machen wollen? Gibt es einen Film mit Schlafwandeln außer Inception? Ich weiß gar nicht.
Insomnia, ja, da geht es um Schlafstörungen. Ne? Mhm.
Fällt mir jetzt aber jetzt auf die Schnelle gerade auch keiner ein, wo es wirklich dann um Schlafwandeln und Co.
Horrorfilme mit gruseligen Schlafwandler-Persönlichkeiten fällt mir jetzt tatsächlich auch gar nichts ein.
Ja, das sind dann ja meistens keine Schlafwandler, sondern irgendwelche Besessenen oder so. Das
Einzige, was mir jetzt einfiele, wäre halt Nightmare on Elm Street, weißt du, so dich wach halten, weil darfst nicht pennen, sonst geht's in deinen Träumen halt irgendwie ab, aber das greift's noch nicht so richtig. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal nachgucken.
Weißt du, so gespaltene Persönlichkeitsstories wie Jekyll und Hyde
oder
der verrückte Professor mit Eddie Murphy. Mhm. Das ist ja im Prinzip auch so ähnlich. Ne? Das Thema hat ja echt viele Shitmengen mit Thema Schlafwandeln und gespaltene Persönlichkeit. Kann man in der Story so ein bisschen.
Ist das so?
Nein, also jetzt nicht real, sondern in so einer Story, die du dir aufbauen kannst, weißt du? In so einer Story. Wundert mich, dass es keinen Horrorfilm gibt, keinen Bekannten, wo jemand von seiner Schlafwandelpersönlichkeit terrorisiert wird.
Ja, oder der Schlafwandler mordet.
Gibt's vielleicht schon. Uns fällt halt nur gerade keiner ein.
Das klingt nach einem Horrorfilm aus den 60ern.
Ja,
oder aus den 50ern.
Oder klingt nach etwas, das wir verfilmen könnten.
Es gibt so Pornos, wo Leute dann halt, wo die schlafwandeln und dann geht's plötzlich ab. Ja, ja,
Sexsomnia. So könnten wir den
nehmen. Wir nehmen einfach irgendeinen Porno und machen da eine ganze Folge drüber.
Ja. Ich finde es halt nur super
der
geil,
Schlafficker,
dass die Napunzel noch angekündigt hast, als die ist eine Aktive. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ey.
Alter. Kommt es zu sexuellen Übergriffen während des Schlafwandelns?
Ja. Nickerchen-Fickerchen. So nennen wir den. So nennen wir den Film. Oder der Schlafficker ist auch richtig dumm.
Der Schlafficker, nee, gibt's 100 pro. 100 pro gibt's einen Porno namens der Schlafficker.
Wachst du auf und merkst, dass du dich selber befummelt hast.
Ja, super. Voll das Verbrechen.
Dafür brauche ich die Schlafwandeln.
Wollte gerade sagen, ey.
Ja.
Das ist doch hier, was war das? Masturbation wird aber gleichgesetzt mit die Verwandlung zum Werwolf, ne? Wenn du fertig bist, du bist plötzlich nackt, verschwitzt und und schämst dich irgendwie, weiß gar nicht, was passiert
ist. Und deine Handflächen sind haarig. Ja.
Und alles ist voller Körpersäfte.
Ja.
Ja gut, Leute, zum nächsten Thema. Wir haben die Folge zum wunderbaren Film Twister. Ja, Anfang dieser Kacki-Staffel gemacht und er hat uns ein User namens Fliegende Kacke geschrieben. Hallo, ich kenne euch von einem Kollegen nun seit 6 Jahren und empfehle euch fleißig weiter. Boah. Ihr begleitet mich jede Woche auf meinem 5-Stunden-Weg zur Arbeit und zurück.
Was?
Alter! Dazu hat er leider nichts geschrieben. Das wird mich interessieren.
5 Stunden auf dem Weg zur Arbeit?
Wo arbeitest du? Auf Mallorca?
Oder ja, bist du Pilot?
Oder auf Bohrinsel vielleicht, ne, wo er nur einmal alle paar Monate hinfährt, ich weiß es nicht.
Krass, so Montage oder was mal?
Fliegende Kacke schreibt zur Twister-Folge. Ich durfte letztes und dieses Jahr für 7 Monate in Fort Rucker, Alabama leben. Durch die Nähe zum Golf von Mexiko hatten wir in der Zeit zwischen Februar und Mai regelmäßig Tornados in der Nähe. Mm. Dabei wurde immer unterschieden zwischen Tornado Watch und Tornado Warning. Bei ersterem soll man bissle aufpassen, weil die Wettergegebenheiten für einen Tornado passen. Bei einer Watch wurde einer gesehen. Dem Hype in den TV-Sendern kann ich zustimmen, den ihr beschrieben habt, dass es dauernd solche Stormchasers gibt. So eine Tornado-Warnung ist am Anfang schon ein komisches Gefühl, aber man gewöhnt sich dran. Beim zweiten Mal steht man um 3 Uhr nachts vorm Haus und trinkt Bier. Das soll's schon gewesen sein. Macht bitte weiter.
Das ist ja, ich stelle mir das ja schon ein bisschen geil vor, ne?
Ja, wie wir gesagt haben, auch in der Folge, so dieses Blitzegucken halt, wenn du dich irgendwann dran gewöhnt hast. Aber gerade bei Nacht, wenn du den irgendwie, weiß ich nicht, weit in der Ferne, wenn du das auch gar nicht so richtig siehst, wie groß das ist, das stelle ich mir schon gruselig vor. Aber
sieht ja dann nicht sogar noch geiler aus? So bei so einem vollen Mondschein irgendwie.
Vielleicht
so
siehst du da gar nichts.
Definitiv, aber nicht, wenn er auf mich zukommt.
Nee, dann nicht. Das wäre scheiße.
Ja, das wäre interessant, wie so ein Tornado nachts aussieht. Wahrscheinlich siehst du da relativ wenig.
Ist nur ein bisschen windig.
Ne? Es kommt drauf an, wie viel Lichtverschmutzung du in der Gegend hast.
Ne? Naja, oder wie dunkel es halt wirklich ist. Und
ich meine,
das ist ja irgendwo, stell mal vor, dass irgendwo auf dem Land dann halt irgendwo, da hast du ja kilometerweit raus, hast du ja irgendwann keine Lichter mehr. Ne? Ja.
Nö, aber weißt du, wenn du in einem Kaff in der Nähe einer Stadt wohnst, wenn du so ein riesen Flachland hast, wie da halt im Middle West, dann kannst du ja echt weit gucken.
Ja.
So, ne? Und gerade nachts siehst du ja die Lichter einer Stadt aus Kilometern Entfernung.
Ach, das meinst du?
Wenn zwischen deinem Haus und dieser Stadt ein Tornado entsteht, dann sieht das schon richtig geil aus mit so einem krassen Gegenlicht.
Ja, gut. gut, wenn das mal so passiert, dann ist das bestimmt geil.
Stell mir das gar nicht so unrealistisch vor.
Ich weiß gar nicht, ob wir das in der Twister-Folge kurz angesprochen hatten, aber so das Visuelle eines Tornados, also wie der aussieht, das kann ja echt unfassbar krass variieren. Mhm. Also das, was man sieht, den Tornado, den man sieht, das ist ja, da siehst du ja im Prinzip eine Wolke, da siehst du Wasserdampf.
Diese Husse.
Und eine Husse.
Eine Husse.
Und das kann halt mega variieren. So ein Tornado kann hell auf dunklem Hintergrund sein, er kann aber auch dunkel auf hellem Hintergrund sein. Also je nachdem, wo du stehst und in welchem Winkel du drauf guckst, kann der mega unterschiedlich aussehen.
Da hilft der Gilb.
Der Gilb. Ja, und wenn dann auch noch Vollmond ist, dann hast du Rapunzel und all die anderen Schlafwandler, die vor diesem Tornado zombie-mäßig flüchten.
Oder darauf zulaufen.
Wollte gerade sagen, ja.
Ja.
Weil die mit einer Hose kuscheln wollen.
Ja, Werwolf-Nado. Wenn du dann noch Vollmond
hast. Noch zweite Filmidee der Folge, Wolf-Nado. Ja. Dann haben wir ja eine Folge.
Ist ein Wolf-Nado ein Wolf, der bei Vollmond so ein Tornado wird? Den Film würde ich mir reinziehen, Alter.
Das ist richtig fett.
Ja. Das ist eigentlich ziemlich cool.
Hoffentlich wird er nicht so lame wie Cocaine Bear, aber.
Ja. Dann haben wir ja eine Folge zu Catch Me If You Can aufgenommen, ne? Leo DiCaprio als Hochstapler. Und da schreibt uns der Janis, in dieser Folge wolltet ihr wissen, ob man ein Verkehrsflugzeug über die Toilette verlassen kann.
Eine der großen Fragen des Films halt wirklich.
Einige Flugzeugtechniker haben uns geschrieben und ich habe jetzt mal die Mail vom Janis rausgepickt. Da ich rein zufällig seit 2012 bei einem großen europäischen Fahrzeughersteller in Hamburg-Finkenwerder arbeite und dort sowohl Flugzeugbau studiert als auch Fluggerätemechaniker gelernt habe, denke ich, dass ich euch helfen kann.
Geil.
So ein Flugzeug ist, wie Fab richtig sagte, vollgestopft mit allen möglichen Systemen, die aus Gründen der Ausfallsicherheit auch kreuz und quer durch den ganzen Rumpf geführt werden. Das sind zum Beispiel elektrische Leitungen, hydraulische Rohre, Steuerseile, selbst bei Luftbus teilweise noch, frisch und für euch wichtig auch, Abwasserleitungen etc., die machen das schon recht eng. Allerdings ist es gut möglich, dass man, wenn man die richtige Fußbodenplatte und dann die darunter befindliche Deckenplatte des Frachtraumes öffnet, in eben diesem landet.
Wow.
Also vom Scheißhaus in den Frachtraum ist möglich. Über die Toilette, schreibt er weiter, ist das aber nicht möglich.
Ah, okay.
Das Scheißhaus ist ein geschlossenes Modul mit wasserdichtem Boden, was wie ein Legostein im Rumpf installiert wird.
Aha, okay.
Die Küche allerdings hat sowas nicht. Also, wieso sollte Frank nicht über den Weg der Küche in den Frachtraum gelangt sein?
Also das wäre möglich.
Über die Küche in den Frachtraum ist hier laut Janis möglich.
Okay, aber nicht wie im Film, wo er dann die Schrauben löst und dann über dieses Plastik-Einmalguss-Klo da dann.
Über das Scheißhaus nicht.
Über das Scheißhaus nicht, aber über die Küche wäre. Ist ja interessant.
Das ist echt cool, ja.
Das ist ein weiterer Fakt, der mir noch mehr Angst macht vorm Fliegen, weil da ist jetzt in meinem Kopf ist da so ein luftleerer Raum.
Ja. Und immer die Frage weiter.
Dann, was ist, wenn der explodiert?
Ja. Nun aber das, was wie im Film gezeigt wird, das ist nicht möglich. Du kommst über den Frachtraum nicht in den Fahrwerkschacht.
Okay.
Also den Schacht von den Rädern unten.
Ja.
Das hat auch einen einfachen Grund. Der Fahrwerkschacht ist nicht Teil der Druckkabine. Damit wir Homo sapiens in über 10 Kilometern Höhe existieren können, muss der Kabinendruck angehoben werden, sodass der Druck den Sauerstoff in die Lunge befördert. Das Fahrwerk ist außerhalb und über dicke Druckschotten abgetrennt.
Okay.
Ist eigentlich logisch, weißt du, wenn dieses Fahrwerkräumchen verbunden wäre mit dem Innenraum, würde ja oben in der Luft die ganze Luft entweichen.
Stimmt.
Ich wollte gerade sagen, sobald er das Klo dann da aufschraubt, müsste eigentlich ein Unterdruck dann entstehen, ne?
Ja.
Ein Fluchtweg gäbe es aber. Man kann, sofern das Flugzeug am Boden ist, sehr gut über ein Frachttor entschwinden. Nicht über die großen, hydraulisch angesteuerten, sondern über ein kleines am Heck des Flugzeuges. Diese funktionieren rein mechanisch und können bei druckloser Kabine am Boden problemlos geöffnet werden. Also auf die Tür und ab in die Freiheit. Haut rein und lasst es euch gut gehen. Und er schreibt noch herzlichen Glückwunsch, Tobi, zur Hochzeit im Sommer. Janis.
Ja, das ist ja cool. Also du kannst nicht übers Scheißhaus zu den Rädern kommen, aber du kannst über die Küche zum Frachtraum kommen.
Genau, und über den Frachtraum dann raus theoretisch. Genau. Interessant, aber das musst du halt auch erstmal wissen. Also ich wüsste jetzt nicht Pi mal Daumen in einem Flugzeug, wenn ich da jetzt vor Tom Hanks fliehen wollen würde, wo ich da jetzt direkt rein muss.
Na gut, aber der hat sich dann ja vielleicht mit solchen Sachen auseinandergesetzt. Also offen, also der Film suggeriert uns ja, dass er weiß, was er tut.
Ja, es ist auch
mit dem Klo.
Er ist auch, wenn das mit dem Klo unrealistisch
ist. Genau, er ist ja auch lang genug geflogen. Gut, mit dem Klo ist dann halt vielleicht bonkers, aber
Die Idee grundsätzlich funktioniert.
Ja. Wenn man sich dann
sie haben sie nur aufgehollywoodet.
Wenn man, jetzt wo man das weiß, erscheint es auch irgendwie recht logisch, dass das Klo so ein abgetrenntes Modul ist. Weil stellen wir uns mal vor, das Klo wäre verbunden mit dem restlichen Druckbereich des Flugzeugs. Dann könnten ja Fäkalien oder auch Scheißegestank sich bei irgendeinem Defekt relativ einfach im Flugzeug verteilen. Mhm. Und stell dir vor, du hast aus irgendeinem Grund krasse Druckunterschiede. Und du gehst nach einer Pizza-Urknall auf dieses Klo und verrichtest da deine Notdurft und dann saugt so ein Unterdruck.
Stimmt.
Ich weiß gar nicht, ob ich es weiter beschreiben möchte.
Ja, so saug dich dann halt hier Final Destination 3 technisch an der Pumpe fest und verteilt dann die ganzen Gedärme in den Flugtank.
Oder über der Stadt, über die du gerade fliegst.
Oder in die Sauerstoffmaske.
Oh Gott. War das nicht auch immer so ein urbaner Mythos, dass das
dass Flugzeuge gefrorene Scheiße abwerfen?
Ja, genau, dass so ein riesiger Scheißeklumpen aus einer 747 oder aus irgendeinem Passagierflugzeug halt abgefeuert, also nicht abgefeuert, aber halt rausgefallen ist.
Oh ja, wenn du ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen musst, so, feuer die Kacke hinten raus. Ein
bisschen Zwischengas, ja.
Alles, was wir nicht brauchen, das kann raus. Genau.
Ja, jetzt kommen die Düsen.
Ja, hier, liebe Flugzeugtechniker, hier, Jannis oder all die anderen, schreibt uns gerne dazu mal, ist das Quatsch, dass da gefrorene Scheiße abgeworfen wird?
Boah, du fragst jetzt nach
Ich kann mir schon vorstellen, dass das in frühen Tagen der Luftfahrt vielleicht so gemacht wurde, dass der, weißt du bist Pilot und du siehst, okay, wir fliegen gerade über ungewohntes Gebiet und drückst dann auf so einen speziellen Knopf, dass dann hinten dieser Kackeblock abgesetzt wird.
Vielleicht, ja. Keine Ahnung.
Kein
Für mich
Plan.
Klingt das hart nach einem Urban Myth.
Ja.
Weil
ja.
So viel wird, glaube ich, auf einem Flug nicht geschissen, dass das sein muss.
Aber dass man nicht warten kann bis zum Flughafen.
Kommt auf die Passagiere, kommt auf den Flug an und vor allem auf das Bordbistro.
Ja, geil, ey.
Wenn du da sitzt, wenn du halt den ganzen Tag nur Europäer von Mexiko zurück nach Europa, dann vielleicht.
Genau, und wenn da noch Tacos serviert werden. Und das ist meine Horrorvorstellung. Fliegen generell schon, aber dann noch eine Schlange am Klo beim Fliegen. Danke, ey.
Keine Ahnung, so, es sind die 60er, du hast im Flugzeug den Cast des neuen Bud Spencer Films und die haben gerade kiloweise, zentnerweise Eier und Bohnen verdrückt. Mhm. Höre dazu unsere Bio-Shit Bud Spencer Folge von vor ein paar Jahren. Also die haben das ja wirklich, haben ja wirklich so viel gefressen nach Set-Berichten. So, dann hast du die an Bord und merkst, scheiße, wir sind über dem Atlantik und müssen Gewicht verlieren.
Ey, total geil. Wisst ihr mal, wir müssen Gewicht verlieren. Wieso? Der Pilot hat billig getankt. Geile Vorstellung.
Naja, aber also jetzt mal ganz blöd. Die Masse, die man dann ausscheißt, die nimmt man ja auch vorher schon mit an Bord.
Eben.
Also ja, aber es ist immer halt das Gewicht verändert sich ja nicht.
Schon, aber du scheißt. Es bringt ja trotzdem was.
So. Oder gut. Aber ey, wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir tonnenweise scheißen.
Ja, nee, der Pilot. Das Geile ist, das würde ja davon ausgehen, also ich gebe dir völlig recht, weil du gehst ja mit der Kacke im Darm, gehst ja schon in den Flieger. Was Fred halt dann irgendwie, also ein Freds Kopf, so wie ich mir das gerade vorstelle, ist das dann so, dass der Flieger, auch wenn er schon an einem Flughafen gelandet ist und dort gemacht und getan wurde, dass der halt noch mit einem vollen Tank von den vorherigen Leuten dann wieder losfliegen würde.
Ja, also weißt du, jetzt nehmen wir mal so ein Flugzeug, ja, was passen da rein? Irgendwie, keine Ahnung, 200 Leute oder was, ja?
Wow.
Und also jeder, dass so einen signifikanten Gewichtunterschied haben muss ja jeder dann irgendwie, keine Ahnung, ein halbes Kilo kacken. Jeder. Damit du eine Person nachher sparst, so roundabout 100 Kilo. Mhm. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich. Jeder muss einen Pfund scheißen, damit du eine Person ausgeglichen kriegst. Ja. Also, das weiß ich nicht.
Da wirf lieber einen von Bord, ne?
Ja, wirklich. Dann suchst du dir halt den dicksten und schmeißt den raus. Das ist wahrscheinlicher, dass es das was bringt, als das Klo auszuleeren. Aber vielleicht bin ich da auch zu naiv.
Das Klo auszuleeren.
Ich war vor Jahren,
jetzt alle Zahnfüllungen raussaugen. Wieso ist das so schwer?
Ja, Herr Angeißer, Sie müssen jetzt leider das Flugzeug verlassen. Sie sind fetter als die Scheiße. Hält dich für realistischer.
Ich habe vor Jahren hab ich mal eine Reise nach Jordanien gemacht und auf dem Rückflug von Jordanien zurück nach Hamburg hatte ich übel Scheißerei. Ironischerweise im besten Hotel der Reise am letzten Tag habe ich mir irgendwie was eingefangen und hatte üble Scheißerei auf dem Rückflug.
Hast bestimmt ein Eis gegessen oder irgendwas mit Eiswürfeln drin.
Und ey, auf dem Klo in diesem Flugzeug, keine Ahnung, Royal Jordanian oder was es für eine Airline war, ey, da war ich so laut. Es war so laut, dass ich glaube, dass die Leute das außen gehört haben.
Hast du so Schmerzen gehört?
Nein, nicht mein Geschrei halt. Nicht das Geschrei, das war auch laut.
Hast du das Gefurze?
Ja, halt die Töne halt, ne? Die Flötentöne. Also da ging halt ein ganzes Symphonieorchester ab. Ja. Und es war mir furchtbar peinlich. Und ich glaube auch, dass ich rausgekommen bin, dass das Flugpersonal sich gerade auf Arabisch oder so über mich abgelästert hat.
Zuerst nicht halal.
Guck dir die Kartoffel an, Alter. Wegen dem fliegen wir jetzt ein paar Kilometer pro Stunde schneller. Ja.
Dieser Morgenpups in die leere Schüssel, ne?
War sehr peinlich, ja.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Gut, nächste Mail. Weg von diesem Thema.
Schade eigentlich. Wir haben im Premium-Kanal eine Folge Shady Business gemacht vor einer Weile, wo wir den Sven zu Gast hatten über das Leben als Werbekonzepter. Mhm. Und da schreibt der Tobi dazu, ja, guck mal, Tobi, der ist genau wie du.
Ja, ja. Genau.
Der passt heißt, ja gut,
der Tobi. Der heißt wie Tobi.
Passt ist ja wie. Gut. Hallo, ihr Kakonauten, ich höre gerade eure Shady Business-Folge über Werbekonzepte und die Stelle, an der Sven von Kundenverarschen erzählt, kommt mir sehr bekannt vor. Also zur Erklärung, da hieß es so, manchmal sind Kunden Idioten, die nichts checken und dann sagen die, mach mal was anders und du tust so, als ob du was veränderst. Mhm. Veränderst aber nicht wirklich was und dann sagen die, ja, passt.
Ja, oder du machst es zu krass und machst es dann wieder rückgängig und dann sagen sie, ja, jetzt ist gut.
Tobi schreibt, ich arbeite als Tontechniker in der Veranstaltungstechnik und es passiert häufig, dass dir der Kunde oder ein Gast, der im Zweifel überhaupt keine Ahnung von Tontechnik hat, erzählen will, dass dieses eine Mikrofon doch anders positioniert werden müsse oder der Kompressor bei der Gitarre so und so verändert werden müsse oder der Klassiker, da muss mehr Bass in den Mix. Dafür haben wir Tontechniker oft auf dem Mischpult einen sogenannten Totfader oder Blindfader, der original keine Funktion hat, aber immer auf halber Position steht, damit man unter dem prüfenden Blick des Kunden diesen Fader verschieben kann, woraufhin meistens ein Ah, viel besser
so geil.
Kommt. Ja. Kurz zur Erklärung, also Fader sind einfach diese Knöpfle, die du hoch und runter ziehst, um was laut und leise zu machen.
Ein Totfader, ja, interessant.
Den Blindfader an meinem Tonpult nutze ich auch gerne, wenn mir ein Gastkunde erzählt, dass irgendwas am Licht besser gemacht werden müsse. Eine Bewegung meines Totfaders und schwupp ist der Kunde placeboisiert und die Lichtkolleginnen dankbar, dass er oder sie sich nicht mit dem Problem rumschlagen muss.
Moment, also der verschiebt dann einen Fader an seinem Tonpult und das Licht ist dann besser.
Das ist hundertprozentig mit uns auch schon mal gemacht worden.
Hundertprozentig.
Es ist halt einfach so, man ist davor halt einfach nicht gefeit. Man muss sich gerade so die Theaterwelt und so halt als so ein geschlossenes System vorstellen. Da ist scheißegal, ob irgendwie Iron Maiden, Slipknot, Bruce Springsteen, sonst wer auf dieser verkackten Bühne steht. Du hast Leute da, die kommen da hin. Die sind sauer, weil der Kaffee schon beschissen schmeckt und die richten einfach nur ein. Und wenn du dann kommst und auch noch was hast, weil jeder kann ja mal einen schlechten Tag haben, dann drehen die einfach mal am Todfader. Ja. Finde ich super, ich glaube, das muss ich mal
fragen. Wir hatten das auf Tour doch auch schon mal, das war in Bremen, ich weiß allerdings nicht mehr bei wem, ich glaube bei Fred oder bei Farb, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Da ging es um die Einstellung der Monitorboxen, also die Boxen, die das praktisch ein Tonsignal an uns zurückgeben, damit wir uns selber hören auf der Bühne.
Genau.
Und Farb war das, der dann irgendwie meinte, kannst du noch ein bisschen lauter machen? Und er so, ja, machte irgendwas und Farb dann irgendwann, ja, jetzt ist besser. Alter, die Monitorboxen sind gar nicht an.
Ja, das ist aber, weißt du, das ist so ein subjektives Ding.
Voll.
Passiert dir selbst als Profi schnell. Und er schreibt weiter, der Tobi, solltet ihr, liebe Kunden, Gäste in der Community auf einem Konzert den Eindruck haben, dass ihr einen hilfreichen Tipp für die Ton-Lichttechniker vor Ort habt, seid euch sicher, die Kollegen haben das höchstwahrscheinlich bereits selber bemerkt. Die Mischen leuchten halt für mehrere hundert Leute und nicht nur für dich, der gerne mehr Bass beim Jazzkonzert haben möchte. Außerdem ist man gerade in der Tonabteilung manchmal aufgrund so simpler Sachen wie Physik die man so zaubern kann, eingeschränkt. Ich dachte mir, dass euch dieser kleine Einblick in die Parallelen zwischen Veranstaltungstechnik und Werbebranche vielleicht interessiert. Bleibt so kacke, wie ihr seid, und verschönt mir auch noch die nächsten 8 Jahre meinen Arbeitsweg. Grüßchen, Tobi.
Geil. Ja,
gerne.
Schön. Geil. Erinnert mich ein bisschen an die Scrubs-Folge mit hier. Was ist da, was da so pulsiert? Das ist ihr Armsack.
Der Fake-Operation.
Die Fake-Operation, ja, ganz genau. Ey, ich glaube, das hast du überall wahrscheinlich. Das hast du auch in der Kellnerbranche oder so, wenn jemand sagt, weiß ich nicht, ne, gehen Sie nochmal hinter und tauschen die Kartoffeln aus. Gehst hinter, wartest kurz 5 Minuten, kratzt dich irgendwo,
rein.
Ja, oh, gehst wieder hin. Ah, sehen Sie, das ist doch das, was ich meine, oder beim Einkaufen. Ja. Arthur Spooner, der eine andere Süßkartoffel halt haben möchte. Ja. Das ist richtig.
Geil. Verschiebst die Fliege in der Suppe nur um ein paar Zentimeter, dann sieht das nicht mehr.
Dann sieht sie aus wie ein Kapern.
Ja. Machen Sie die Suppe nur mal warm, ne? Gehst hinter.
Machst den Löffel warm.
Naja, das sind keine Blasen in meiner Cola.
Ja. Der alte Pupskopf schreibt.
Das ist ein richtiger Name,
das
oder
ist ein
warst
richtiger
du gerade?
Ich Name, ich habe auch den Perso überprüft.
Sagen, oder ja. Warst du gerade nur lustig beleidigend? Ja.
Und zwar zum Thema Tiere domestizieren. Ne? Ihr erinnert euch, unsere Folge zu Drachenzähmen leicht gemacht. Da schreibt der Pupskopf. Nochmal zu Drachenzähmen leicht gemacht. Meine Kinder 4 und 6 haben bis jetzt nur die Serien geschaut. Ich bin dran, dass sie bald die Filme nachholen, aber die sprechen nahezu jeden Tag von den verschiedenen Figuren. Die Erklärung des Zähmens oder Domestizierens war richtig interessant. Wir haben seit etwa einem Jahr einen Appenzeller Sennenhund.
Geil.
Habe ich richtig vorgelesen? Klingt echt sehr käsig. Appenzeller Sennenhund bei uns zu Hause. Anfang 23 haben wir Teddy als Welpen erhalten. Die Appenzeller Sennenhunde wurden zum Rinderhüten gezüchtet. Mhm. Und als Fred davon sprach, wie bei Tieren in der Zucht irgendwann das Verhalten in Fleisch und Blut übergehen kann, musste ich an unseren Teddy denken. Ich fahre viel mit Teddy an der Leine Fahrrad, um ihn zu fordern. Und meine Frau geht jeden Sonntag mit Teddy joggen. Jetzt ist er schon eine Weile in der Pubertät und ist manchmal sehr anstrengend. Beim Fahrradfahren und Joggen kam es öfter vor, dass er während des Laufens knurrte oder auch schnappte. Mhm. Das Schnappen ist bei dieser Rasse besonders ausgeprägt und muss bei Zeiten unterbunden werden. Es gab schon Vorfälle, wo Kinder gebissen wurden, weil es nicht abtrainiert wurde. Das Schnappen diente bei der Rasse ursprünglich dazu, die Rinder in die Beine zu schnappen, um diese zu treiben.
Ah, so mal einmal anknipsen, damit die in die richtige Richtung rennen.
Obwohl Teddy nie irgendwelche Rinder getrieben hat, hat er dennoch diesen Trieb. Leider jagt er auch gerne unsere Hühner. Da müssen wir halt noch mehr trainieren mit Teddy.
Ja. Krass. Das ist ja das, was du bei Rottweilern auch hast. Das habe ich, glaube ich, auch in der 101. Dalmatiner-Folge erzählt. Wir hatten ja mal einen Rottweiler-Mischling. Und die sind auch zum Viehtreiben gezüchtet worden durch Städte. Deswegen sind die so clever und stark. Mhm. Und die haben diesen Schnappinstinkt nämlich auch. Also wenn denen etwas zu langsam oder zu schnell geht, dann beißen die dir in die Beine.
Interessant.
Oder schnappen nach, also beißen ist übertrieben, die schnappen dir nach den Beinen. Was bei Kindern natürlich richtig scheiße ist, so ein Rottweiler-Gebiss. Das geht durch Kinderhaut logischerweise schnell durch. So als Erwachsener ist es eher nervig. Aber das musst du denen abtrainieren, weil das kann echt zu Problemen führen.
Ja. Interessant, ey.
Ja. Ja, da braucht der Teddy dann vielleicht noch ein paar mehr Globuli und dann musste vielleicht einmal mehr, musste sein Horoskop noch mal checken und ihn zum Hundepsychologen schicken.
Ah, Bachblüten in den Nacken und dann
ein bisschen Annika in den Arsch.
Ja, aber das kann man denen ja abtrainieren. Das ist ja nicht so schwierig. Es ist eher nervig und
aber langartig. Weißt du, wie man sowas dann abtrainiert? Wird er dann jedes Mal, wenn er schnappt, mit Wasser besprüht? Oder?
Zum Beispiel, das ist ja jetzt dann eher eine Bestrafungstaktik, die lange und oft angewendet wurde. Die funktioniert halt auch. Wasser tut ja nicht weh, ne? Das ist ja mehr, du erschrickst den Hund dann ja, wenn er das macht. Ob es da jetzt eine positive Bestärkung gibt, weiß ich nicht, weil wir haben es damals auch mit einer Sprühflasche gemacht.
Das Positive wäre ja dann, ihn in eine Situation zu versetzen, wo er schnappen wollen würde und ihn dann dafür zu belohnen, wenn er es nicht tut. Ne?
Genau, die Frage
genau, aber
ist
da
halt
musst du ihn ja erstmal hinkriegen,
genau,
ne,
dass
er
es nicht tut. Ne? Also ja. diese Wasserspritzdinger, die kennen ja bestimmt alle, ne? Diese Taktik, die kommt ja auch bei South Park mal drin vor und so. Also wenn Hunde etwas tun oder im Begriff sind, etwas zu tun, was sie nicht tun sollen, spritzt sie mit Wasser nass. Also einfach mit so einer Sprühflasche. Mhm. Auch nicht, dass es weh tut oder so, sondern einfach nass machen. Mhm. Dann erschrecken die sich und dann merken die diese Bewegung sollte ich nicht machen. Das funktioniert auch, aber das ist ein bisschen oldschool. Ich kann dir nur nicht genau sagen, wie man es jetzt in dem Beispiel macht, weil wir haben es damals mit Wasser gemacht, aber es ist auch schon 20 Jahre.
Also so mit Wasser besprühen, dass es nicht weh tut.
Ja, einfach mit so einer Sprühflasche. So.
Also nicht mit dem Super Soaker 5000.
Ja, genau, sondern einfach so ein
Genau. Du hast geschnappt. Das war der Todesurteil. Bello. Nee, heute nimmt man OSAF.
Aber das würde mich mal interessieren, wie man das heute macht. Also, da gibt es mit sich, weil ich weiß, dass diese Wasserflaschennummer nicht mehr so gerne gesehen ist, weil die Hunde halt auch einfach traumatisieren kann in einem gewissen Rahmen.
Ja.
Aber ich kenne die andere Methode nicht. Wir haben es damals so gemacht.
Heute nehmen wir Schockhalsbänder dafür.
Ja, genau. Oder diese Spike-Halsbänder, die nach innen Stacheln haben, damit die Hunde nicht ziehen. Leute, das klappt übrigens nicht. Das
Alter, tut nur weh. Sowas Autsch. Gibt's?
Ja, ja.
Boah, ist das nicht Tierquälerei, ey.
Ja, klar. Alter. Das ist absolute Tierquälerei. Aber es funktioniert halt auch nicht, weil der Hund das nicht schnallt.
Ja.
Also die schnallen den Zusammenhang nicht.
Ja.
Also das bringt gar nichts.
Ja, gut. Der Teddy ist ja ein Appenzeller, gibst ihm einfach ein Stück Käse, wenn er adäquat reagiert.
Das ist immer eine gute Idee, einen Hund Käse zu geben.
Ja.
Und ihn danach auf die Flugzeugtoilette zu schicken. Ja.
Aber mit einer guten Tageszeitung. Das ist immer eine gute Idee, dem Hund Käse zu geben. Ja. Oh, ey, alte Hundefürze, Alter. Wenn Freunde von mir auch so etwas ältere Hunde schon haben, die dann wirklich irgendwo liegen, dann dieses, weißt du, die pennen in aller Ruhe und plötzlich hörst du dieses.
Und dann weißt du, du musst den Raum verlassen.
Voll, weil ein Hundefurz ist mit nichts zu vergleichen, Alter. Da bade ich lieber in 10 offenen Windeln. Aber
um die Verbindung zum vorigen Thema zu ziehen, wenn Hunde im Flugzeug mitfliegen, werden die ja oft betäubt und in so Hundekisten in den Frachtraum gesteckt. Ey, was ist, wenn die da scheißen?
Dann scheißen
die sich da ein, einfach in der Kiste.
Ja.
Mhm. Okay.
Hunde stört halt nicht so sehr wie Menschen, muss man dazu sagen.
Ja.
Aber es ist halt voll eklig.
Mhm. Wird übel riechen da im Tierraum des Airbus.
Ich weiß nicht, war der mal in einem Tierheim? Also das riecht ganz schnell, eklig da drin.
Mhm.
Also die machen es dann ja weg, aber irgendwo müssen sie ja kacken.
Ja,
also
klar.
Wenn die jetzt nicht gerade im Freigehege sind. Ist natürlich nicht geil, aber anders geht es ja meistens nicht. Und dann so ein Raum stinkt widerlich. Oder bei Tierärzten. So, ne, wenn du da halt, also da riecht's immer irgendwie nach Hundekacke. Weil irgendein Hund gerade wieder gestuhlt hat.
Du, besuch mal eine menschliche LAN-Party, da riecht's auch nicht besser. Das sind auch ein Haufen Leute, die in ihrem eigenen Stuhl sitzen.
Was für eine Party?
Eine LAN-Party?
Das gibt's doch nicht mehr.
Das ist so, weißt du, das ist wie Schnurtelefon.
Man kann sagen, heute.
Nee. Na, heute stuhlt jeder für sich zu Hause.
Ja. Vor einer Webcam.
Heute heißt das Discord.
Vor einer Webcam und wir nennen das OnlyFans.
Ja. Oder Twitch, Alter.
Mhm. Genau. Ja, Social Media. Diese Toilette kann Form, Farbe, Konsistenz und Gewicht ihrer Stuhlproben direkt auf Facebook posten. Geil.
Nice.
Mit so einer USB angeschlossenen Waage. So ein Scheiß gibt's ja mittlerweile.
Ja, mit Sicherheit.
Ja.
Dr. Toilet.
Dr. Toilet. Es gibt ja so Toiletten für alte Menschen, die halt so mit irgendwelchen Sensoren deinen Stuhl und deinen Urin irgendwie scannen oder so. Ich weiß nicht, wie genau das läuft. Dass du halt rechtzeitig mitkriegst, wenn du gesundheitliche Probleme hast. Können wir hier im Studio auch einführen und dann so ein Live-Feed.
Vergiss die Idee einfach.
Dass man immer nur Arschlöcher sieht.
Wieso? Wir können doch Farb oder Andi fragen, ob die uns, wir haben ja hier einen großen Bildschirm, da machen wir da so ein ganz billig programmiertes Pferderennen halt drauf und wir haben und je nach Wert, der da in der Schüssel landet, dann siehst du dann immer, wer hier Erster ist.
Die ist richtig,
und das übertragen wir dann 24/7 bei Twitch. Und da können die Leute immer mitmachen.
Ja.
Das ist unsere Variante der Marble Race.
Die Idee ist richtig gut, so als Büro-Challenge. Aber motiviert halt zu Fehlernährung, würde ich mal behaupten.
Ich würde mal behaupten,
ihr habt gegen mich keine Chance, ihr Weicher. Ja.
Ach, geil, ey.
Na gut. Es motiviert so Fehlernährung, also kann man das auch nennen.
Du kannst ganz im Gegenteil, genug Ballaststoffe und du hast sowas von ein Pferd im Rennen.
Ja, musst du halt so eine spezielle Massediät entwickeln, damit du halt ordentlich abdrücken kannst. Am Ende gewinnt wahrscheinlich so eine Mischdiät aus Müsli und Burgerarsch.
Und Zitrusfrüchten, damit der Darm.
Burger King, Zitronen und Müsli.
Und und dazu dann gibt's ein Espresso mit Limettensaft drin oder so.
Ja, genau. Ich stell mir das so geil vor, ich habe hier mein super ballaststoffreiches Vollkorn irgendwas Müsli und da kommt jetzt ein Kilo Mayo drauf.
Damit's flutscht.
Ja.
Dabei habe ich auch mal gelesen, das gibt's
Glanz am Gürtel.
Hier. Nee, aber hier, was war denn das? Gegen Migräne oder so, so Wetterfühligkeit, wenn du irgendwie Kopfschmerzen kriegst, weil sich das Wetter gerade draußen verändert oder so. Zitronen-Espresso. Soll wohl total gut helfen.
Ach, das habe ich auch schon oft gehört.
Wisst ihr, woran das
klingt für mich ein bisschen nach Hokuspokus, aber ich lasse mich auch eines Besseren
belehren. Naja, pass auf, wie ihn macht das Blut dünner und die Zitrone regt halt einen Darm und alles mögliche halt an oder einen Kreislauf.
Ich glaube, dass es eine andere Funktion hat. Es gibt einen Effekt im menschlichen Gehirn, den man aus Therapiezwecken eben auch nutzen kann. Und das ist, wenn du dein Hirn für einen kurzen Zeitpunkt komplett überreizt. Hm. Dieses Resetten. Mhm. Das sieht man ja auch ständig in irgendwelchen Sitcoms und so, bei Brooklyn Nine-Nine zum Beispiel, Kopf in kaltes Wasser halten. Das funktioniert aber zum Beispiel eben auch mit etwas sehr saurem Essen. Weißt du, zum Beispiel so Center Shocks, die schmecken irgendwie 8 Sekunden lang, danach ist es ja nur noch klebrige Masse. Aber diese übertriebene Säure kann zu einem so einer Art Hirnreset führen, wenn du dich zum Beispiel in einem Zwangsloop oder sowas halt befindest.
Ja, gibt's bei ADHS dann auch.
Ja, genau. Bei ADHS zum Beispiel funktioniert das auch, dass du einfach, wenn du gar nicht mehr rauskommst aus so einem Loop, sowas frisst, um kurz dein Gehirn komplett anders zu beschäftigen und zu überfordern.
Oder einmal eine Backpfeife.
Ja, und vielleicht.
Na, also, du sollst was Unerwartetes fürs Hirn machen. Also, wenn du gerade über irgendwas nachdenkst, wenn du plötzlich anfängst, dann zu tanzen oder zu singen oder solche Sachen, dann halt irgendwie machst, damit kannst du wohl auch, also, wenn irgendwas Unerwartetes plötzlich eigentlich in deinem Denkprozess machst, kannst du dich selber da wieder rauskatapultieren.
Das hatten wir auch vorhin. Ja. Schlafwandler soll man ja am besten mit einer Backpfeife wecken.
Ja, genau.
Ohne Rechenaufgabe.
Ohne Rechenaufgabe.
Genau. 4x8, batz! Schneller, batz!
Ja, weißt du,
dressier den Hund, batz! Also, ich könnte mir vorstellen, dass das, weißt du, so Limette mit Espresso ist natürlich geschmacklich. Ich habe das mal getrunken. Das ist geschmacklich echt eine Ansage, so, ne? Also, das ist einfach viel Geschmack. Mhm. Und vielleicht funktioniert es deswegen. Also, nicht bei Migräne, aber bei so Wetterfühligkeit.
Mhm. Ja. Na gut, also liebe Ärzte, schreibt uns, welche ist die beste Diät, um das Pferderennen im Büro zu gewinnen? Oh, sehr fäkale Folge bisher.
Vollkornmüsli mit Mayo ist mein Tipp.
Gibt was hast du gesagt? Glanz auf dem Gürtel.
Ja. Glanz auf dem Gürtel.
Aber vegane Mayo, weil der Fettanteil höher ist wahrscheinlich. Genau, ja.
So. Also, nee, du hast doch da ein Ei mit drin. Fetter geht's ja nicht mehr.
Oh, okay, dann die.
Und das ist Ei und Öl. Wie fett
und Chilisauce.
Ja.
Wie fett soll es noch werden?
Ja. Du nimmst einfach einen Block Fett mit weißer Lebensmittelfarbe.
Genau, oder? Ja, genau. Dann kommst du zur Arbeit und rauchst einen Riegel Butter.
Ja.
Genau.
Ja, viel gut.
Und nur ein Schnäpsle hinterher.
Ja, Leute. gut, dass wir die Stimmung jetzt noch hochgehalten haben, denn es wird jetzt ein bisschen düsterer. Mr. Pink hat uns geschrieben. Und zwar zu unserer Im Westen nichts Neues Folge zum Thema Krieg ist scheiße. Und zwar schreibt Mr. Pink, eure Folge zu Im Westen nichts Neues hat mich mehr gerührt, als ich erwartet hätte. Ich muss sagen, dass ich in meinem Leben bisher gutes Glück hatte und von schweren Erlebnissen größtenteils verschont geblieben bin. Aber ausgerechnet Krieg hat mich und meine Familie bisher bereits schon mehrfach tangiert. Ich habe seit etwa 2 Jahren 2 ukrainische Damen, eine Mutter und ihre erwachsene Tochter, bei mir wohnen. Ich bin Anfang 22 in eine große Wohnung gezogen, die über einen ausgebauten Dachboden verfügt. Ich habe es in meinem Leben bisher sehr gut gehabt und wollte der Gesellschaft was zurückgeben. Also habe ich angeboten, bis zu 2 Personen günstig in einem WG-Zimmer da unterzubringen. Und auch wenn die beiden dem Stereotyp des slawischen Stoismus entsprechen, ab und zu kam auch bei den beiden die Angst und der Kummer durch, den sie durchleben müssen, wenn sie vom Geschehen in ihrer Heimat erfahren. Der schlimmste Tag bisher war ein Raketenanschlag auf ein Einkaufszentrum in der Stadt, aus der sie kommen. Ich konnte nur beklommen daneben stehen und wusste nicht, wie ich darauf reagieren sollte, während im Fernsehen die Flammen zu sehen waren, die in dem Gebäude brannten, in dem sie und ihre Familie viele Male waren. Die Angst und die Wut, die die beiden verspürten, hat mir schlicht die Sprache verschlagen. Ein anderer Fall war, dass der ehemalige Chef meiner Schwester während ihrer Ausbildung seinen Laden aufgeben musste, weil er als ehemaliger Soldat mit Einsatzerfahrung aus Afghanistan sein Leben nicht mehr auf die Reihe bekommen hat und den Betrieb gegen die Wand gefahren hat. Mehr möchte ich dazu aber nicht schreiben. Die Situation eignet sich nicht wirklich als Anekdote. Okay. Und die Erfahrung, die meine Großeltern machen mussten, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg in Schutt und Asche aufwachsen mussten, auch das kann nicht ohne gewesen sein. Meine Urgroßeltern sollen Erzählungen nach allesamt einen Knacks gehabt haben. Ich erzähle das nur, um das zu bestätigen, was ihr in der Folge angeschnitten habt. Wir können uns Krieg einfach nicht vorstellen. Ich kann mir Krieg nicht vorstellen. Ich habe sehr, sehr oberflächlichen Kontakt damit gehabt und selbst das hat gewisse emotionale Spuren hinterlassen und mein Leben beeinflusst. Wie es für die Leute sein muss, die den Scheiß wirklich an der eigenen Haut erfahren haben, wie das für die Leute sein muss, liegt völlig außerhalb des Nachvollziehbaren. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir hier in Europa größtenteils ein sehr friedliches und freies Leben erfahren durften. Jetzt aber genug von Krieg und Gewalt und ich hoffe, man sieht sich am 1.6. bei Tag der Helden. Achso, also in eine Nachricht aus der Vergangenheit. Liebe Grüße aus dem Homeoffice, Mr. Pink. Ja, vielen Dank, Mr. Pink.
Na, ich kann ihm gar nicht viel danach gar nicht mehr viel zu beisteuern, weil ich würde das genauso unterschreiben.
Ja. Also da haben wir ja in der Folge auch drüber gesprochen, wie er auch schrieb, so wir, die wir keinen direkten Kontakt mit einem Kriegsgebiet haben, haben einfach keine Ahnung, wie das ist.
Ja.
Egal, wie gut oder schlecht man sich das vorstellt, es ist immer das Schlimmste, was man erleben kann, vermutlich.
Ja, auf jeden Fall.
Weil es einfach alles, was scheiße ist, ich sag mal, mit einfasst. Mhm. Alles, was scheiße ist, findet da gleichzeitig statt.
Genau. Wenn Länder sich bekriegen, dann ist es nicht so, dass irgendwie Berg gegen Berg jetzt gegeneinander kämpft, sondern da fallen Bomben und meistens halt auch auf Zivilisten dann halt irgendwie. Ne?
Kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie das sein muss, wenn du irgendwie plötzlich weg musst von zu Hause und irgendwo hin musst. Voll krass. Meine, habe ich, glaube ich, ein oder zweimal schon erzählt. Meine Oma ist aus Wien geflohen, als es bombardiert wurde, und ist dann über den Umweg Tschechien nach Süddeutschland in die Nähe von Bretten in Baden-Württemberg geflüchtet. Das kannst du dir echt überhaupt nicht vorstellen, wie das sein muss, wenn plötzlich dein Haus weg ist und dein ganzes Hab und Gut weg ist. Wir hier flennen ja schon, wenn du das Handy-Ladekabel nicht findest. Mhm. Stell dir vor, das Handy-Ladekabel ist weg und das ganze Haus dazu auch.
Ja, also einfach alles.
Das muss echt krass sein.
Ja.
Also wirklich vom plötzlichen, kompletten Nichts mehr stehst du irgendwie, ne?
Ja,
Super Merten hat auch geschrieben zu diesem Themenkomplex, zur Im Westen nichts Neues Folge. Er schreibt: Verehrte Kackis, soeben habe ich eure Folge zu Im Westen nichts Neues konsumiert. Am Ende von Blut, Mord und Explosionen hat sich jedoch eine Frage bei mir gehalten. Wenn wir Krieg im Angesicht einer solchen Darstellung vollkommen ablehnen, woher kommt dann die Faszination um das ganze Konstrukt? Zumindest aus meiner persönlichen Sicht und Wahrnehmung haben die Waffen, Rüstungen, teilweise die Kriegsführung selbst einen bizarren Charme. Im Podcast sprecht ihr ja kurz auch Battlefield 1 an, da ist der Ton doch ein anderer als der die gezeigten Gräuel des Films thematisiert. Gibt es also sowas wie eine romantisierte Faszination des rechtschaffenen Kampfes? Andere Filme und auch andere Medien stellen Krieg oft in einem deutlich heroischeren Licht dar. Was ist der Unterschied? Wieso kann ich Krieg am PC spielen, mit Tränen in den Augen für Frodo schreien und in die Schlacht ziehen, im Falle von deutlich düsteren Universen mit einem vernichtet die Xenos auf den Lippen ganze Völker auslöschen und mich trotzdem einen Pazifisten nennen, der niemandem etwas böse will? Versteht mich nicht falsch, ich weiß, Fiktion und Realität ist hier die Trennlinie, aber es bleibt die Frage, warum ist die Fiktion des Krieges so faszinierend? Mit dieser viel zu langen Nachricht wünsche ich euch einen schönen Montagabend und guten Schiss, liebe Grüße, Super Merten.
Ich sag mal so, also meine Theorie jetzt, ne?
Spannend.
Klar, ne? Auf der einen Seite Fakt und Fiktion, aber auf der anderen Seite jetzt innerhalb dieser Fiktion, warum wir das so faszinierend finden, geht mir ja ganz genauso. Ich glaube, das liegt zum einen am Narrativ. Gewalt ist halt, egal in welcher Form, ob es jetzt von Fight Club bis Herr der Ringe, Gewalt hat den Vorteil innerhalb eines Narrativs, dass es simpel ist. Das heißt, du kannst sehr, sehr einfach einen Kampf gut gegen böse zeigen, indem du es wörtlich machst. Gut kämpft gegen böse. Mhm. So, ne, das auf der einen Seite. Deswegen können wir mit Tränen in den Augen für Frodo brüllen, obwohl es eigentlich ein Massaker ist, dem wir da zuschauen. Ne? Du siehst ja dann in diesem Film auch eben nicht, wie es dem Fußsoldaten geht, wie er versucht, seine Gedärme wieder in den Bauch zu drücken, sondern wir gucken Aragorn dabei zu, wie der geile Moves macht und gleichzeitig Gollum in den Dings fällt. Ne? So, das auf der einen Seite. Also das ist so, ich sag mal, eine stilistische Abstrahierung eines einfachen Narrativs, nämlich gut gegen böse. Das hat ja mit der Realität auch nichts zu tun. Da bist du im Grunde ja auch, und da schlage ich jetzt ein bisschen die Welle zur Realität, bei den Staatsführern, die da sitzen und beschließen, wir führen jetzt Krieg. Die führen keinen Krieg. Mhm. Die stehen an der Karte und sagen, was gerne passieren soll. Ne? Also das sind ja nicht die Jungs, die da unten im Schlamm verrecken. So, zum anderen, jetzt muss ich kurz überlegen, was mal in Punkt 2 war. Einmal das Narrativ ja. und einmal, genau, die Ästhetik des Ganzen. Das baut so ein bisschen aufeinander auf. Waffen, das war bei Planet Terror, sagt Quentin Tarantino das so schön, Waffen sind der Inbegriff der Einfachheit. Ich drücke auf diesen Trigger und jemand ist tot.
Genau.
Ja. So, ne? Und das führt zum einen zu einem arschcoolen Design. Wir finden aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht kenne, alles, was irgendwie aerodynamisch ist, sieht cool aus. Warum, weiß ich nicht.
Ja.
Vielleicht, weil wir nicht so aussehen.
Das alleine ist schon ein spannendes Phänomen, ne?
Voll, ne? Und so Schwerter und Gewehre und so, die sind alle so geil, lang, stromlinienförmig, cool designt, auch wenn ein Gewehr nicht fliegen muss, aber es sieht ja trotzdem irgendwie cool aus. Ich glaube, dass, ich sag mal, die Ästhetik der Kriegswirtschaft, egal in welchem Zeitalter, zum einen Machtfantasien ausleben können, mhm. ne, weil wir haben nun mal Gewaltpotenzial mhm. in uns, mhm. Und zum anderen einfach irgendeine Form von ästhetischem Empfinden ansprechen, die wir gut finden. Woher das kommt, weiß ich nicht. Vielleicht, weil wir uns früher von einfachen Fischen ernährt haben. Ich habe keine Ahnung, warum wir sowas spannend finden, evolutionär. Also diese Form, aber scheint ja so zu sein. Und es kommt natürlich beim Gaming noch der kompetitive Gedanke dahinter. Da sind wir wieder beim einfachen Narrativ. Schach ist kompliziert. Jemandem den Kopf wegzuschießen, da kriegst du du hast so schnell dieses kompetitive Belohnungssystem angesprochen, dass vielleicht einfach das ist.
Ich glaube, bei dem ganzen Thema, das, was ich auch immer schon sage, nichts vereint so sehr wie ein Feindbild. Und das halt irgendwie ausleben zu können, sich irgendwo zugehörig zu fühlen, den auserkorenen Feind halt niederzustrecken, sei es bei Command & Conquer oder bei Herr der Ringe oder bei sonst was für einem Spiel, Film, Serie, so sucht's euch aus, ne? Diese Teambildungen dahinter immer. Ich meine, wenn uns morgen die Aliens angreifen und wir plötzlich sagen, wir bilden eine Weltarmee, dann wäre die Welt auf irgendwie einem falschen Grund hinweg auch plötzlich vereinter als vorher. Mhm. Könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen. Also wenn es etwas gibt, was uns alle bedrohen würde, sofern es halt denkt, weil wir können mit Waffen, Gewalt und allem möglichen ja zum Beispiel nichts gegen den fliegenden Asteroiden ausrichten oder sowas. Wir können es probieren, die Amerikaner machen das sicherlich auch, aber mal gucken, wie das halt irgendwie funktioniert. Was ich mir auch denke, Krieg, die Faszination dahinter ist auslebbar, weil ein schlechtes Gewissen ist nicht statistisch erfassbar. Das sind so hohe Zahlen an Dingen, die zerstört wurden, an Menschen, die gefordert wurden, an Waffen, an Munition, alles, was verbraucht und verschossen wurde, dass das wieder schnell in den Hintergrund halt rückt, weil die Schicksale dahinter, die sind alle individuell und subjektiv. Du kannst objektiv nicht sagen, laut irgendeiner Statistik oder was auch immer, was erfasst wurde während eines Krieges, ob das jetzt gut oder schlecht war. Und das ist halt die große Problematik dahinter, weil die Trauer dahinter von einem, weiß ich nicht, einem besiegten Volk, einer besiegten Nation oder sowas, das ist in den Menschen einzeln. Das hat aber, das trägt nicht das Land dann größtenteils mit sich rum. Das ist nur die Erinnerung, die in den Leuten dann halt weiterlebt. Und deswegen ist es so schwierig, diesen Gedanken immer daran zu fassen. Erinnert euch daran, was früher passiert ist, weil uns ist es nicht passiert, aber den Generationen vor uns.
Das ist tatsächlich ein ganz spannender Gedanke, wenn du dir jetzt den Unterschied zum Beispiel zu, keine Ahnung, ja, Herr der Ringe und wesentliches Neues anschaust. Bei Herr der Ringe sehen wir Armeen, die gegeneinander kloppen, wie so ein Dreijähriger, der zwei Dinos aneinander klatscht. Mhm. Bei Im Westen nichts Neues sehen wir nur die paar Jungs und wie es denen direkt geht.
Ja, genau. Und deswegen Soldat James Ryan auch, ne?
Ja, aber der ist da noch ein bisschen weichlicher. Mhm. Also im Vergleich zu
weil die Tonalität macht halt einen massiven Unterschied, ja.
Genau, ja, und das, was du zeigst, weißt du, wenn du einfach nur zwei Armeen, die aufeinander klatschen, zeigst, dann bist du nämlich genau in dem, ne? Weißt du, wir lesen so und so viele Millionen Menschen sind im Ersten Weltkrieg gestorben. Das ist traurig, das ist krass.
Ja.
Cool, was gibt's zu essen?
Ja, genau.
Aber, weißt du, wenn du dir die Geschichte von einem Dude anschaust, wie es dem im Ersten Weltkrieg
ganz genau,
dann fangen wir an zu verstehen, was das eigentlich bedeutet.
Wir haben uns ein bisschen jetzt von der super spannenden Frage vom Supermärten entfernt. Die finde ich mega spannend, die Frage, woher kommt das, dass wir da so eine Faszination dafür haben? Und die haben wir ja. So, ich hab das schon oft gestanden und so geht es, glaube ich, vielen, vielen Leuten. Ich finde so Kriegstechnik und so Waffentechnik finde ich super spannend und faszinierend.
Ja,
ich finde so Kampfjets oder auch so Panzer und sowas, da habe ich wirklich eine kindliche Faszination und finde es arschinteressant zu erfahren, wie sowas funktioniert, was solche Dinge können und was die auch tun. Und da blendet man dann gerne auch so ein bisschen aus, was diese Geräte und diese Erfindungen für ein Leid verursachen. Und wir hatten das, glaube ich, mal in einer frühen Kack- und Sachfolge, dass es so die Hypothese gibt, dass wir Menschen Spaß an der Jagd haben, weil uns das evolutionär geholfen hat. Also das beobachtet man wohl bei vielen Tieren, wie zum Beispiel bei Hunden, das Beispiel hatten wir, dass die auch Spaß daran haben, zu jagen und zu rennen. So Dinge, die dir beim Überleben helfen, an denen hast du normalerweise Spaß, weil über Millionen von Jahren Evolution dein Gehirn belohnt dafür wurde. Wisst ihr, könnt ihr mir folgen?
Ja, ja.
Ich habe, es ist wirklich nur Hypothese, ich habe die Hypothese, weil ich das gerade auch an meinem Söhnchen beobachte, ich habe die Hypothese, dass der Mensch ganz tief innen angeboren eine Faszination für Gefahr hat. Weil da kann man sich jetzt wahrscheinlich drüber streiten, hey, ist es anerzogen oder nicht? Ne? Ist auch schwierig, das festzustellen, aber Kinder finden Raubtiere geil, die finden Dinos geil, die machen gerne Spiele, wo man irgendwie so sich als gefährliches Tier ausgibt oder so. Das ist meine persönliche Hypothese. Der Mensch hat eine total krasse Faszination dafür, sich mit Gefahren zu beschäftigen, weil, so meine Idee, der Steinzeitmensch, so du, stell dir vor, du hast zwei Steinzeitmenschen, der eine hat eine totale Faszination für die Raubtiere, die ihn umgeben und macht sich Gedanken über die und macht sich auch Gedanken über deren Verhalten und so und spielt vielleicht, wie wäre es, Säbelzahntiger zu gehen. Mhm. Und der andere Steinzeitmensch, den interessiert es überhaupt nicht, der schreckt das vielleicht sogar zurück. Was glaubst du, welcher dieser beiden Individuen hat eine höhere Überlebenschance? Mhm. Vermutlich der, der sich gedanklich mit dieser Gefahr auseinandersetzt. Mhm. Das ist so meine Idee dazu.
Ja, und du solltest unbedingt mal Herr der Fliegen lesen.
Ja, stimmt. Ja,
aber wirklich ganz unbedingt. Wenn die Hypothese schon in deinem Kopf ist und es bei deinem Sohn beobachtet, lies mal Herr der Fliegen. Ich gebe es dir gerne. Ich habe englische und deutsche Ausgabe zu Hause.
Ja, also das, ich sag mal, das damit auseinandersetzen, zum einen und daran Spaß zu haben, zum anderen ist, ist jetzt alles rausgeschwätzt. Ne? Wir sind keine Evolutionspsychologen. Aber trotzdem, evolutionspsychologisch klingt das erstmal wahnsinnig sinnvoll, weil das sich selbst in Gefahr zu begeben durch die Jagd muss ja einen positiven Effekt auf dein Gehirn haben, weil sonst machst du es nicht. Da haben wir auch bei Raubtieren schon ganz, ganz häufig drüber gesprochen, hier bei den Kack- und Sachgeschichten, dass die Jagd zum Beispiel für so einen Löwen so massiv gefährlich ist. Jeder Sprint, du kannst dich bei jedem Scheiß verletzen während der Jagd.
Es ist voll stressig, Raubtier zu sein.
Genau, es ist richtig scheiße.
Das höre dazu unsere Jurassic Park-Folge, unter anderem.
Unter anderem, ja. Und deswegen muss dein Gehirn ja zum Beispiel mit Dopamin oder womit auch immer ja belohnt werden für diese Situation, weil sonst tust du es nicht freiwillig. So, ne, also deinem Körper so einer krassen Gefahr wie der Jagd auszusetzen. Das ist ja nicht nur das Wehren der Tiere, sondern alles Mögliche, ne? Ich meine, guck dir unsere scheiß Knöchel an. Losrennen ist immer dumm. Und trotzdem, ne, rein aus gesundheitlicher Sicht ist das dumm.
Ja, aus gesundheitlicher Sicht ist Rennen, naja, das kann man jetzt nicht so stehen lassen, aber ich weiß, was du meinst.
Nein, das ist ja erstmal so. Und unser Körper hat halt wahnsinnig viele Methoden entwickelt, das für uns positiv zu konnotieren. Das ist zum einen gesundheitlich, ja, Herz-Kreislauf und so weiter, zum anderen aber halt eben auch ein Belohnungssystem innerhalb des Gehirns, damit der Körper Bock hat zu rennen.
Runner's High.
Genau, Runner's High ist so ein schönes Beispiel.
Ja.
Ne, also, dass man sich in so eine Art Rauschzustand joggen kann.
Ja.
Solche Dinge sind notwendig, um den Körper dazu zu motivieren, sich was zu fressen zu organisieren.
Ganz genau. Das hat nämlich auf seine Reserven halt zurückgelegt. Aber es gibt doch diese Kausalitätsverhaftung. Ne? Wenn du Dinge tust, erwartest du früher oder später ein Ergebnis daraus. Und das Ergebnis kann nicht sein, ich entwickle die super Bombe oder den super Flieger oder das super Kampfgewehr. Wenn es nicht benutzt wird, muss dein Verstand sich damit auseinanderzusetzen, mit der Frage auseinandersetzen, entweder benutzt du es, wofür es da ist, Menschen töten oder Stealth-Mission, was auch immer, oder da gibst du, dass es völlig nutzlos ist. Und damit kommt unser Hirn nicht klar.
Ja.
Ja, ist schon spannend. Kann man sich vielleicht auch noch mal einlesen. Das ist natürlich ein Riesenkomplex, ne?
Ja,
das auch ist so diese so ist der Mensch von Natur aus gut oder ist er vielleicht sogar von Natur aus böse? Hatten wir in der Dark Knight Folge angesprochen. Ist so
du
eine,
musst wirklich Herr der Fliegen
ist so eine, ja, ist so eine Frage, die Menschheit schon seit Beginn der Existenz plagt. Und es ist wirklich spannend. Aber diese Faszination, wie hier der Hörer auch festgestellt hat, für das Gefährliche, die kann man ja wirklich nicht leugnen.
Mhm. Ja. Also ich glaube, die haben wir eigentlich so ziemlich alle. Und ich halte Gewalt für die Sprache der Dummen. Und trotzdem zocke ich super gerne Shooter.
Klar, aber du, so geht's ja ganz viel. Das
ist eine Gewalt ohne, ohne Opfer dann an der Stelle.
Eben.
Ja, und eine längere Mail haben wir noch. Und zwar tatsächlich auch wieder von der Napunzel. Die hatte uns auch eine schöne Mail geschrieben zu unserer Stuhl-Metal-Jacket-Folge.
Mhm. Oh, das war schon eine Weile her.
Und zwar zum Thema Mobbing. Und Napunzel schreibt und kann da leider nur sagen, habe ich leider alles gespürt im Büro, über Jahre sogar.
Ja. Schlafgewandelt im Büro, oder was?
Würde sie sich wahrscheinlich wünschen, dass das alles nur im Schlaf passiert ist, ja. Von meinem damals neu dazugekommenen Vorgesetzten, die es erst zu schätzen wusste, dass ich selbstständig bin und es dann unterbunden hat, bis hin zum Abmelden, wenn ich aufs Klo musste, hatte ich eine Sache fertig, musste ich es melden und sie dann bitten, dass sie mir sagt, was ich als nächstes tun sollte, obwohl ich das alles zuvor immer selbst gemanagt hatte. Dann wechselte ich in eine andere Abteilung, sie ging unter und hat gekündigt, also wurde ich zurückgeholt und stellvertretende Sachgebietsleiterin, um ihre Nachfolge dann erstmal zu übernehmen, bis jemand Neues den Platz übernehmen würde. Die neue Person kam und der war ein Sexist, der dann erstmal den Schwachsinnsausführungen der Ex-Chefin geglaubt hat, anstatt sich ein eigenes Bild zu machen. Dann starb mein Kollege, den ich wirklich sehr mochte. Wir waren sehr vertraut und dann kam da einer, der mich hat seinen Job noch mitmachen lassen und meine Autorität so lange hintenrum untergraben hat und vorne herum immer einen auf gut Kumpel gemacht hatte, dass ich meine führende Position verlor.
Boah.
Im Nachhinein stellt sich dann raus, dass er so manipulativ war, dass meine Kollegen, mit denen ich 10 Jahre zusammengearbeitet hatte, alles glaubten, auch wenn das nicht wahr war. Als er weg war, hat man sich zwar bei mir entschuldigt, aber meine chronische Gastritis ist geblieben.
Du.
Gott, ey. Klingt wie eine ganze Staffel The Office, aber ohne den Humor.
Alter Schwede. Ja. Chronische Gastritis, also schon Magengeschwür.
Mittlerweile sind ein paar Jahre vergangen. Der Sexist wurde von unseren dann neuen Abteilungsleitern mittlerweile erzogen und unsere Sachgebiet funktioniert als Team. Aber es waren schreckliche 5 Jahre hartes Mobbing, teilweise mit Verfolgung im privaten Bereich.
Alter!
Und dazu habe ich noch nicht mal die lächerlichen Gerüchte gezählt, die schon immer über mich erzählt wurden. Mittlerweile kann mir keiner mehr was, mein Gehalt ist sicher, mein Chef sieht mich als wertvolle Arbeitskraft und ich darf selbstständig arbeiten, habe in der harten Zeit öfter über Selbstmord nachgedacht, als mir lieb war. Ich habe bewusst nicht genauer ausgeführt, was noch alles passiert ist, habe echt Schiss, dass mich sonst wer zufällig erkennt. Ja, seit meiner Kindheit habe ich unbehandelt Depressionen. In der Grundschule wurde ich gemobbt und geprügelt. In der weiterführenden Schule habe ich nicht mehr an mich geglaubt und wurde von den gleichen Leuten gemobbt. Dann habe ich die Schule gewechselt und da ging es besser, bis auf einen Lehrer, gegen den ich mich gewehrt habe. Dann hatte ich eine traumatische Beziehung und dann der Scheiß im Büro. Im Nachhinein weiß ich gar nicht mehr, wie ich das eigentlich überlebt habe. Ja. Weder der Personalrat noch der Personalchef haben auf meine Mobbing-Anzeige reagiert. Mir wurde nur offengelegt, dass ich wechseln oder kündigen könne. Und dann wurde ich trotzig und bin geblieben.
Ah, krass. So eine geile Einstellung. Dann immer, wenn jemand wirklich mal ein Problem hat, dann halt zu sagen, so, dann geh doch halt weg, ey. Oh,
ich habe euch nun vollgemüllt mit meiner Geschichte, kann euch aber sagen, wenn du nicht zufällig eine gute Rechtsschutzversicherung hast, dann interessiert es niemanden, ob du gemobbt wirst. Irgendwann fehlt dir die Kraft zu kämpfen und nur manchmal lohnt es sich. Macht mit der Info, was ihr wollt. Ich empfehle die Ablage P. Ich liebe euren Podcast und bitte macht immer weiter so. Liebe Grüße, Napunzel.
Ablage P?
Papierkorb.
Ah, okay.
Krass.
Ey, ich.
Okay.
Ey, da fragt man sich bei der Geschichte, fragt man sich so, ob es vielleicht eine schlechte Entscheidung war, da zu bleiben, weil sie hat das jetzt so mit Galgenhumor genommen, so von wegen, hey, ich wurde dann trotzig und bin dann gerade deswegen geblieben.
Ja, das kommt halt natürlich immer auf die Lebensumstände an. Ne?
Ich wollte gerade sagen, wo du halt auch arbeitest und wenn du jetzt in Kleinstadt XY, wo du vielleicht irgendwas so Exotisches machst, selbst irgendwie, weiß nicht, Beamtentum oder was auch immer, dass du nicht so einfach wechseln kannst oder sowas, ne?
Ey, ich finde, solche Führungskräfte sind einfach die absolute Katastrophe. Also, wie blöd als Geschäftsführer eine Person muss man sein, um solche Vorwürfe zu ignorieren und dieses Stück Scheiße nicht rauszuschmeißen? Weil ich meine, solche Arbeitsverhältnisse, jetzt mal rein geschäftlich betrachtet, sind massive Produktionskiller. So, ne? Ich meine, die Geschichte ging ja schon los mit, ich war vorher super und konnte und habe selbstständig gearbeitet. Und wenn dann so ein Kleinstadt-Tyrann da um die Ecke kommt, das schmälert so massiv die Produktivität der Mitarbeitenden. Also das ist ja selbst aus objektiver Sicht eine absolute Katastrophe.
Ja, muss
kann
man
ich
immer,
nicht verstehen.
Muss man immer sehen, wo man ist. Ich habe sowas Ähnliches, also so ein Nichtstun dann auch mitgekriegt bei meinem Stadtbedienstetendienst damals. Ne? Wenn du einfach Aufgaben hast, die kein Ende nehmen, weil du, seien wir mal ehrlich, irgendwie eine sinnlosen Sache irgendwie hinterher arbeitest, weil die Aufgaben sich halt immer türmen, dann interessiert es auch keinen irgendwie, wenn die Leute unproduktiv sind, weil sie werden trotzdem bezahlt. Das ist ja, die sind ja nicht darauf aus, Geld verdienen zu müssen dann, ne? Also sowas gibt's leider Gottes. Aber das, was sie da durchgemacht hat, das klingt nach einem echt krassen Härtefall. Ich finde es nur so heftig, dass auch Stellen, die dafür dann da sind, wie Personalrat und Co., dass die nichts gemacht haben. Weil wenn du halt, das, was ich kennengelernt habe, ist, wenn der Betrieb, in dem du arbeitest, Betrieb ganz große Anführungszeichen, nicht auf Geld aus ist, also nicht kapitalistisch arbeitet auf irgendeine Art und Weise, ne, dann sind die aber sehr, sehr hoch mit Etikette, Normen, Standardisierungen und solchen Sachen halt, ne, dass da dann halt extra drauf geguckt wird, weil wenn wir schon nicht auf Geld arbeiten, wenn eh jeder seinen Lohn fest bekommt, weil die Stadt kann nicht pleite gehen, dann achten wir darauf, dass das hier ein angenehmes Arbeitsumfeld in irgendeiner Art und Weise ist. Ne? Und da finde ich es heftig, dass genau diese Organe dann da versagt haben.
Ist das denn sowas?
Keine Ahnung, ist jetzt schon eine starke Pauschalisierung. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ob es so ist.
Das ist eine starke Pauschalisierung. Ja. Wie gesagt, das ist nur aus reiner, aus dem, was ich aus meinem Dienst für die Stadt halt kennengelernt habe, dass da dann halt wirklich explizit sehr drauf geachtet wurde, weil den Leuten war egal, was sie dann halt machen, die haben sich dann eher mit ihrem Beruf angefangen zu identifizieren. Und wenn du dann zu einem Personalrat oder so gegangen bist und gesagt, du hast ein Problem, dann hattest nicht nur mehr du ein Problem, sondern dann haben die das persönlich genommen und haben das zu ihrem Problem gemacht, weil das deren Job ist.
Also ich habe das tatsächlich aus meinem Freundes- und Bekannten- und auch Familienkreis, höre ich sowas andauernd. Weil du gerade meintest, Härtefall. Also ich kenne so viele Geschichten, die so klingen. Das ist wirklich, das ist komplett abstrus. Also das scheint nicht, das sind keine Einzelfälle. So, ne, es gibt, also gerade je größer der Betrieb, desto schneller geht sowas ja auch mal unter.
Ja, klar.
Wenn du halt in so einem Konzern arbeitest und du hast dann in irgendeiner Abteilung so ein Wichser halt sitzen.
So einen kleinen Diktator.
So einen kleinen Diktator. Das hatten wir doch sogar hier mal bei Shady Business, bei, wie heißt der Laden nochmal, bei GameStop. Der hatte das Problem doch auch. So, ne, dass du halt irgendwo in diesem Getriebe so ein Arschloch halt sitzen hast.
Ja.
Ich finde das furchtbar, dass dann Leute wie Betriebsräte und sowas da halt nicht drauf reagieren, weil das einfach, das ist ja auch beschissen fürs, also nicht nur fürs Arbeitsklima, sondern auch für wer ist das, die Außenwirkung deines Ladens. So, ne? Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Und das hört man wirklich andauernd.
Schlimm.
Ja, schlimm, ey.
Wirklich schlimm. Da kann man auch hier kann man wirklich dann nur froh sein, wenn man sowas nie erlebt hat oder erleben musste.
Gut.
Ja, war ein toller Rauskommen, Alfred. Danke.
Mensch, ey, viele spannende Mails, die auch so Verknüpfungen miteinander hatten. Auch gerade hier bei dem Thema mit angeborene Faszination für Jagen oder für Waffen oder so. Vielleicht muss man beim Menschen auch hin und wieder so mit in so einem Wassersprüher kommen.
Ja, bei manchen, ja. Aber nicht bei denen, die nicht sputen, sondern bei denen, die meinen, andere sputen nicht.
Ich weiß noch, ich will nicht sagen, wo es war, aber ich hatte auch eine Chefin, wo ich dann auch irgendwann mal meinte, die ist mir zu schroff und aus tierischer Micromanager, ne? Wo meine anderen Arbeitskollegen dann noch meinten, so, ja, das, ich sag's dir, wie es ist, vor 2 Jahren war das noch schlimmer. Ich so, wie noch schlimmer? Naja, also die hat, was jetzt, 7 Personaltrainings durch, um mit Leuten so reden zu können, wie sie jetzt redet, ne? Wo sie auch meinten, so, sie kennen das noch schlimmer. Was sie dann aber auch gleich gesagt haben, das soll nicht das schmälern, was ich gerade erzählt habe, weil Gefühl ist halt Gefühl. Aber die saßen auch da so, ey, das war, bevor die diese 7, 8 Trainings da durch hatte, war vor zwei Jahren oder so, war das noch um einiges roboterhafter und noch viel, viel, viel schlimmer. Ich dachte, Alter.
Hauptsache Geld in die Person stecken, anstatt die zu degradieren.
Legt mich am Arsch, ey.
Komplett bescheuert.
Wow.
Na gut, Leute, wir machen Schluss. Das war die Shitmenge. Das waren jetzt die schönsten und spannendsten und längsten Mails der letzten Monate an alle, die jetzt geschrieben haben, die wir nicht vorgelesen haben. Wir haben es trotzdem gelesen. Also wir gucken da wirklich immer sehr gewissenhaft rein in unsere E-Mails.
Genau.
Haben da immer so einen schönen Ordner, der heißt HF, Hörerfeedback-Shitmenge. Schieben wir dann in den E-Mail-Ordner, schieben wir immer so die potenziellen Shitmenge Mails rein. Es gibt auch einen Shitmenge-Team-Kirschwässerle-Ordner, wo ich die Sachen manchmal reinschiebe. Manchmal ist es leider so, dass das Team Kirschwässerle bei den Shitmenge-Aufnahmen so besoffen ist, dass die Folgen nicht sendbar sind.
Da gab es schon mehrere.
Es von, gibt, ne? Leider zwei, drei Team Kirschwässerle Shitmenge Folgen, die bei mir auf der Festplatte liegen, die nicht sendbar sind.
Das können wir doch endlich mal als 40k Tier machen.
Nee, selbst dafür nicht. Also ich habe da in einer mal reingehört, ey, das geht gar nicht.
Das ist nicht so, dass die dann lustig sind, sondern die hängen dann einfach so und dann sagt halt Farb nur noch so, ja, schön, Fred, und jetzt?
Ja, also die sind doch nicht witzig, da passiert einfach gar nichts.
Aber ich
geil, das sind die Schallplattenfolgen, das ist doch super.
Aber die guten Team Kirschwässerle Shitmenge Folgen, die hole ich dann wieder zurück, wenn die in so einer unsendbaren Folge waren. Irgendwann veröffentlichen wir das mal kack und sagt die Archive.
Kannst ja mal die Bits und Bytes irgendwie mal so immer mal wieder beim Team Kirschwässerle dann einschreuen. Du stellst eine Frage und schneidest einfach Antworten aus diesen Folgen von
ganz aber. Nee, ey, dafür stehe ich mit meinem Namen. Witzige Sachen werden hier nicht rausgeschnitten. Alle Sachen, die rausgeschnitten sind, die wollt ihr nicht hören. Weil es dann sowas ist wie, jemand putzt mit dem Lappen eine Biersuppe aus oder Andi ist eingeschlafen.
Was genau ist daran nicht lustig?
Ja. Na gut, Leute.
Die ist eingeschlafen.
Ja, ist auch schon passiert.
Aber hier, ein klarer Fall von Geschichte ist witziger als das Originalmaterial. Weil im Original hört es halt. Aber wenn du nachher erzählst, Andi ist eingepennt. Das ist mega witzig.
Ein Riesending.
Vor allem hat dieses Andi so. Dieses heftige Ausatmen. Ne?
Ja.
Dieses Schwere.
Gut, Leute, nächste Woche dann wieder ein klassisches Kack- und Sach-Thema und für heute schließen wir unseren schönen Postsack.
Schlupp.
Genau.
Klingt Postsack.
Schlupp halt.
Schlupp, Leute, unsere Tour Spectaculum Rectalis ist gerade gestartet und wir hatten zwei phänomenale Auftritte in Düsseldorf und Oldenburg. Und jetzt erwarten uns noch 13 weitere in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Infos und Tickets auf kackundsach.de.
Alter, dass die Bühne in Oldenburg gebrannt hat, war ein bisschen heftig, aber wir waren noch echt verkatert.
Und wir haben sie ja gut gelöscht gekriegt.
Ja, mit Kai.
Ja.
Wir haben was ausgeschlagen mit Kai.
Er hatte zum Glück genug Bartöl drin, dass wir damit das Feuer ausbekommen haben.
Genau, wir haben Kais Fresse reingedrückt, damit die Flammen erstickt.
Und was in Düsseldorf Tobi mit dem Schwan auf der Bühne gemacht hat, darüber reden wir nicht.
Das wiederholen wir nicht. Die Idee klang besser als die Ausführung.
Der Zaubertrick ging einfach nach hinten los, aber du hast dich an dem Tag auch echt, du hast echt viel Torte gegessen.
Ja,
also die Notiz an uns, die zersägte Jungfrau führen wir nicht mehr auf, auf der Bühne.
Ja, ich suche bis heute meinen kleinen Finger.
Ja. Gut, Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss.